Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Immer wieder die Situation, wo wir vielleicht unser Kind angucken und denken, das finde ich jetzt bei keinem von uns in dieser Art und Weise. Huch, wo kommt das denn her? Und da können wir natürlich auch immer noch mal sagen, eure Kinder sind eine bunte Mischung aus eurer beider DNA.
So eine Dimension, so eine Temperamentsdimension entwickelt und haben 9 Merkmale tatsächlich festgelegt, die Kinder beschreiben können, und auf diesen neuen Merkmalen können Kinder unterschiedliche Dimensionen, also Ausprägungen, zeigen bzw. beobachten. Hallihallo, willkommen bei einer neuen Episode der Lieblingseltern. Wie schön, dass du uns wieder zuhörst. Wir sind Sarah und Nina. Hey Sarah.
Hey Nina.
Und wir besprechen in diesem Podcast für dich alle Themen, die Eltern mit Babys und Kleinkindern beschäftigt. Das machen wir auch beruflich und arbeiten in der Beratung und Eltern-Kind-Gruppen, wo wir über kindliche Entwicklung informieren. Und wir sind ganz, ganz froh darüber, dass wir dich mit diesem Podcast auch erreichen können. Liebe Sarah, was machen wir denn heute mal?
Heute beschäftigen wir uns ein bisschen mit dem Thema der Temperamentforschung und Temperamenten, die unsere Kinder schon mitbringen und welchen Einfluss wir Eltern eigentlich haben. Also was ist Anlage, was können wir beeinflussen? Wir hatten ja schon mal eine Folge dazu und heute vertiefen wir das alles nochmal ein bisschen.
Wir haben uns damit ja auch schon in der letzten Woche ein bisschen beschäftigt, einmal auf unserem Insta-Kanal und auch über ein Insta-Live. Und da hat uns nämlich die Frage beschäftigt, sind Eltern eigentlich an allem schuld, was so in der frühen Kindheit, in der frühen Entwicklung unserer Kinder passiert?
Können wir da schon spoilern?
Mach mal.
Nein, ihr seid nicht an allem schuld.
Genau. Wir sind nicht an allem schuld. Das war so unser Fazit. Und es liegt viel in unserer Hand. So. Genau. Also, vielleicht kennst du das ja. Du fragst dich vielleicht manchmal, woher hat mein Baby oder mein Kleinkind das bloß? Dieses, zum Beispiel, dieses aufbrausende oder dieses unruhige Verhalten. Oder du denkst dir so im Geheimen, warum ist er oder sie denn nur so empfindlich? Wir sind doch echt so eine robuste, handfeste Familie. Warum ist da plötzlich so ein sensibles Kind? Wie kommt das? Wie kann das sein? Also, das, was wir aus der Forschung wissen, ist, dass Kinder auf die Welt kommen und bereits ganz, ganz, ganz viel mitbringen. Also eigene Wesenszüge. Das wissen auch alle Eltern. Das sehen wir, wenn wir unsere Babys beobachten. Und der jetzige, derzeitige Forschungsstand geht ja von einem Wechselspiel zwischen diesen Anlagen, also das, was Kinder genetisch mitbringen, und dem Temperament und der Umwelt aus. So, also umgangssprachlich meint ja der Begriff Temperament häufig Impulsivität oder Leidenschaft. Aber wenn wir uns das so aus entwicklungspsychologischer Perspektive angucken, heißt der Begriff Temperament oder meint der Begriff Temperament unterschiedliche Typen der Persönlichkeit und Wesenszüge, die unterschiedlich stark auftreten können. Das fußt alles im Wesentlichen auf einer Studie von zwei US-amerikanischen Kinderpsychiatern, Thomas und Chess heißen die. Die haben in den 80ern so eine Dimension, so eine Temperamentsdimension entwickelt und haben 9 Merkmale tatsächlich festgelegt, die Kinder beschreiben können. Und auf diesen 9 Merkmalen können Kinder unterschiedliche Dimensionen, also Ausprägungen, zeigen bzw. beobachten. Die sind voll, voll wichtig. Also es ist ein ganz, ganz, ich finde, dass es für Eltern ganz praktisch ist, die erstmal überhaupt gehört zu haben. So, Sarah, erzähl mal, welche sind das?
Also das ist einmal das Aktivitätsniveau, der Rhythmus, die Ablenkbarkeit, die Erstreaktion in neuen Situationen, Anpassungsfähigkeit, Ausdauer und Aufmerksamkeit sind als einer zusammengefasst, Intensität von Reaktionen, Sensitivität und die Stimmungsqualität. Und da merkt man schon, finde ich, was das für eine große Range ist, die da abgedeckt ist in diesen Bereichen.
Genau, das ist das, was so eine kleine Aufteilung oder eine große eigentlich, die in einer ganz, ganz, ganz langen Studie, also das ist eine Langzeitstudie, über 30 Jahre haben diese beiden Forscherinnen Kinder, die dann irgendwann Erwachsene waren, beobachtet, begleitet und geguckt, ob sich etwas verändert. Das heißt, die haben die Kinder eingestuft, so haben geguckt, sind die eher am oberen Bereich dieser Ausprägung oder ist er eher weniger stark ausgeprägt und haben geguckt, wie verändert sich das im Laufe des Lebens. Und mit dem großen, großen Ergebnis, dass sich eigentlich an der puren Ausprägung wenig verändert hat.
Ja, das ist ja das, was die Kinder wirklich, und da haben wir im Insta-Live auch schon mal drüber gesprochen, dass diese Kinder einfach wirklich grundlegende Dinge mitbringen. Und das hören wir ja dann oft auch, dieses, oh, guck mal, das hat sie von dir, das hat sie von mir. Und dann gibt es ja aber auch immer wieder die Situation, wo wir vielleicht unser Kind angucken und denken, das finde ich jetzt bei keinem von uns in dieser Art und Weise. Huch, wo kommt das denn her? Und da können wir natürlich auch immer noch mal sagen, eure Kinder sind eine bunte Mischung aus eurer beider DNA. Also warum soll da nicht auch was rauskommen oder eine Merkmalsausprägung vorhanden sein, die ihr so bei euch vielleicht bisher noch nicht gefunden habt? Und das ist ja eigentlich auch das Spannende, ne? Finde ich, was Kinder dann einfach mitbringen und so ein bisschen ein Überraschungspaket ja auch sind.
Ja, das ist so, du hast an der Genlotterie teilgenommen, nicht? Und kannst dann mit großer Neugierde auf das gucken, was dir die Lotterie so in die Wiege gelegt hat, tatsächlich.
Und dann kannst du lernen, wie kannst du das gut begleiten?
Genau. Also wir beide fanden ja, dass es unglaublich interessant ist, das eigene Kind mal mit diesem Raster mal zu bewerten oder mal zu versuchen, das Kind in eine, also einfach sich vor diesem Raster das Kind anzuschauen. Und wir haben uns eben überlegt, wir könnten uns jetzt euch jetzt in ganz, ganz langen Episoden erzählen, wie diese Ausprägungen so sind und was das für Temperamentsdimensionen so bedeutet. Und wir haben uns gerade entschieden, wir erklären euch genau zwei, ein bisschen genauer. Und die anderen 9, also die anderen 7, findet ihr dann auf unserem Insta-Kanal. Das heißt, wir machen darüber nochmal auf Instagram einen Post, wo wir nochmal genau alle aufschreiben. Den könnt ihr euch dann runterladen, wenn ihr möchtet, sodass ihr euer Kind selber mal für euch einschätzt und guckt, wie stark das Kind auf, also wie die Ausprägungen so sind. So haben wir uns gedacht, damit wir euch jetzt nicht eine Stunde lang entwicklungspsychologische Begriffe um die Ohren pfeffern, weil es uns nämlich im Grunde darum geht, dass ihr guckt, was das eigentlich für euch im Alltag bedeutet. Also wir sind ja kein theoretischer Podcast, sondern wir wollen, dass ihr das, was Forschung so weiß und herausgefunden hat, dass ihr das in euren Alltag bringt. Genau, so Sarah, sag doch mal, wenn wir uns jetzt also, wir haben uns diese Temperamente, Aktivitätsniveau und Sensitivität rausgesucht, das heißt 2 von 9. Wenn wir uns erstmal dieses Aktivitätsniveau mal anschauen, was sehen wir da bei Kindern ganz praktisch? Also es gibt einmal eine Ausprägung hoch, also ein hohes Aktivitätsniveau und eine Ausprägung niedrig. Wie ist das in praktisch? Was siehst du da?
Ich sehe das teilweise sogar schon im Mutterleib. Also natürlich, das hat auch nochmal andere Einflussfaktoren. Vorderwand, Hinterwand, Plazenta und so. Wie gut kann ich die Kindsbewegung spüren? Keine Frage, das spielt da auch mit rein. Aber teilweise kann ich das schon im Mutterleib, gerade wenn ihr vielleicht mehrere Kinder schon habt, gibt es Babys, die sehr, sehr aktiv sind. Und es gibt Babys, die schon da einfach eher ein bisschen ruhiger sind. Und das ist was wir dann eben auch sehen, wenn Kinder auf die Welt kommen. Wenn wir im Freundeskreis gucken, wenn wir in Babykursen schauen, gibt es Kinder, die sind immer in Bewegung. Also von Beginn an sind die sehr, ja, sehr in Bewegung, wollen schnell voran. Grobmotorik ist ein Riesenthema, einfach immer wieder so, kommen häufig vielleicht auch schwerer zur Ruhe, sind ganz aufmerksam, wollen alles mit aufgreifen. Das heißt, das ist in der Situation, merken wir einfach, da ist ganz viel Power hinter und ganz viel Wollen und ganz viel Ausprobieren von klein auf. Und das sehen wir dann, wenn wir dann so im ersten, zweiten Lebensjahr sind, dann auch weiterhin. Also das ist sowas, was die Kinder einfach irgendwie mitbringen von Anfang an, dass da ganz viel Power und Aktivität ist. Und dann haben wir natürlich sozusagen das andere Extrem, wären dann die Kinder, die wir sehen, die einfach erstmal da sind und beobachten und wir gucken erstmal und dann überlegen wir vielleicht und irgendwann kommen wir dann auch ein bisschen in Bewegung. Und das ist nicht, eins ist davon nicht besser oder schlechter. In den meisten Fällen erleben wir ja auch eine Mischung, also diese ganz starken Ausprägungen sind jetzt ja nicht so häufig, sondern meistens ist es ja irgendwo auf diesem Kontinuum, dass wir uns da irgendwo so um die Mitte rum befinden. Aber einfach, damit ihr nochmal eine Vorstellung habt. Aber das wären eben Kinder, die dann auch ganz oft schon im jungen Alter gesagt wird, ach ja, die sind ein bisschen verträumt, ach, die beobachtet lieber, ach, guck mal, ne, das ist negativ besetzt dann auch, vielleicht das ist die Faule, die kommt nicht so voran. Aber das ist einfach ein Wesensmerkmal, was die Kinder dann mitbringen. Und wenn ich das jetzt bei meinem Kind entdecke, Nina, dass ich so finde, hey, da ist, das ist nicht so im Mittelfeld, sondern da haben wir eine hohe Ausprägung, ein hohes Aktivitätsniveau. Wie kann ich als Eltern das denn jetzt eigentlich gut begleiten?
Also ich finde erstmal auch noch ganz interessant, so aus fachlicher Sicht, dass wenn wir sehen, dass in einem oder mehreren dieser Bereiche, dieser neuen Bereiche, die da unterschieden wurden, wenn wir da eine extreme Ausprägung sehen, das heißt, wenn wir uns hier dieses Aktivitätsniveau angucken, wenn es entweder super, super hoch ist oder wenn es niedrig ist, das heißt, jede extreme Ausprägung auf dieser Bandbreite, auf diesem Kontinuum, birgt ein Risiko für eine Fehlentwicklung. So, die meisten Kinder entwickeln sich gut, entwickeln sich gesund, aber es gibt Kinder, die Verhaltensstörungen entwickeln. Und wenn wir sehen, im ersten und zweiten Lebensjahr, dass wir auf verschiedenen Kategorien extreme Ausprägungen sehen, dann haben wir ein erhöhtes Risiko für eine Fehlentwicklung. Und da ist es ausgesprochen wichtig und damit finde ich, ist es so toll, darüber zu wissen, früh darüber zu wissen, dass wir dann als Eltern eine Möglichkeit haben, einzugreifen und zu versuchen, dieses Wesensmerkmal, das die Kinder mitbringen, in andere Bahnen zu lenken. Das heißt, dem Kind eine Möglichkeit zu geben, dieses Mitgebrachte auch irgendwie kompensieren zu können. Also nochmal so vom Prinzip her, warum ich so begeistert bin und ich auch wirklich das vielen Eltern schon in Kursen und auch in der Beratung an die Hand gegeben habe. Weil ich das wirklich, wirklich praktisch finde.
Wobei ich da einfach auch nochmal wichtig finde, in erster Linie einfach erstmal wertfrei drauf zu gucken, wo würde ich denn mein Kind selber sehen? Und wenn euch was auffällt, nicht eigenständig das als Diagnose zu sehen und in so eine Angst zu kommen, oh, jetzt da ist ein hohes Aktivitätsniveau bei meinem Kind und vielleicht lässt es sich leicht ablenken und oh mein Gott, was heißt das für später? Sondern wirklich einfach erstmal zu sagen, hey, das nehme ich wahr, ich gucke, wie ich dich begleiten kann und wenn ihr da große Sorge habt, das fachlich abklären zu lassen. Also das finde ich wirklich, wirklich wichtig, weil das soll nicht dazu führen, dass ihr jetzt losgeht, Kreuze macht und dann ganz aufgeregt da irgendwas vermutet oder seht, sondern das ist ja einfach nur eine Idee davon, einen ganzheitlichen Blick auf sein Kind zu haben, zu gucken, in welchen Bereichen begleite ich es vielleicht auch verstärkt. Und in welchen brauche ich das vielleicht einfach gar nicht so doll. Und davon ausgehend einfach zu gucken, dass ich diese Anlage, die mein Kind mitbringt, in eine günstige Prognose schicke. So. Aber in den wenigsten Fällen braucht ihr euch da jetzt gerade in den ganz jungen Jahren, sollt ihr Sorgen oder Ängste haben dadurch. Das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen.
Da gebe ich dir total recht. Das stimmt. Ich glaube, dass Eltern sich sowieso eher zu viel Sorgen als zu wenig.
So. Absolut.
Genau, also das dient nicht einer, oder diese ganze Idee dient nicht dem, jetzt musst du aber mal dich richtig, richtig viel sorgen, sondern eigentlich eher bringe mal so ein diffuses Gefühl, das du vielleicht hast zu deinem Kind, wenn du denkst, dein Kind ist immer irgendwie so und so, das mal wirklich in so beobachtbare Dimensionen. So, das mag ich eigentlich an diesen Temperamentszuschreibungen.
Ja.
Dass Eltern so ein bisschen kognitiver damit umgehen können. Ja.
So, genau. Jetzt haben wir das beobachtet, Nina. Und jetzt, was machen wir denn jetzt, wenn wir so ein ganz aufgeregtes oder ein ganz entspanntes Kind haben?
Genau. Was hättest du denn gern zuerst?
Das aufgeregte Kind.
Das aufgeregte Kind, genau. Also, das aufgeregte Kind starten wir mal im ersten Lebensjahr. Das sind die in der Regel eine ganz schnelle Grobmotorik hinlegen. Das heißt, das, was wir beobachten, ist, dass die immer in Aktion sind. Die sind immer in Action. Die sind ganz aufmerksam. Die kriegen alles mit. Ne? Wenn sobald irgendwo im Raum irgendwas umfällt, zack, gucken die hin. Sobald sie vorwärts kommen, krabbeln sie hin, sehen das eine, sehen dann schon wieder das andere. Also sehr, sehr viel Aktivität. So hohes Aktivitätsniveau. Das, was diese Kinder dann brauchen, das Bedürfnis möglicherweise dieser Kinder ist, hilf mir mal, in die Ruhe zu kommen. Das heißt, hilf mir mal, mich zu spüren. Dahinter steckt ganz oft auch, dass sie eine ganz, ganz geringe Körperwahrnehmung überhaupt nur haben. Das heißt, die sind echt so mutig und gehen überall drauf los, dass sie sich selber sehr, sehr wenig spüren. Und was ich den Eltern im ersten Lebensjahr dann an die Hand gebe, ist, fass dein Kind so oft, wie es geht, an. Probier, wenn du es noch trägst im ersten Halbjahr, möglichst viel anzufassen. Fass die Füße an, gib den Füßen Kontakt. Probier mal kleine Massagen aus. All das, was mit ich nehme meinen Körper wahr zu tun hat, ist für die Kinder, die so auf so einem hohen Niveau brennen, die immer irgendwie unterwegs sind, oft eine Gelegenheit, wirklich auch mal runterzufahren. Das ist das, was ich sehe. Was machst du dann oder was schlägst du dann Eltern vor, die sowas beobachten?
Ja, tatsächlich das, was du auch gesagt hast, ne, gerade dieses Anfassen, Körperwahrnehmung. Wenn sie ein bisschen älter sind, also über das erste Jahr hinaus, dann gilt das natürlich genauso. Da kann ich auch noch Massagen und über so leichten Druck arbeiten. Und was ich auch immer ganz schön finde, sind auch nochmal so Sachen dann, wenn sie ein bisschen älter sind, so im zweiten Lebensjahr oder hin zum dritten auch, kneten, solche Sachen, also vielleicht mit Knete arbeiten, wo ich mit Druck irgendwas mache oder dann eben auch mal was ganz anderes mit Schwämmen und Wasser, Schwämme in Wasser zu haben und dann drücke ich diese Schwämme und dann kommt da Schaum raus, also so alles, was so ein bisschen, wo ich Druck ablassen kann und zeitgleich aber auch nochmal einen guten taktilen Reiz an der Haut kriege, einfach was so Wahrnehmung angeht, ne? Und auch nochmal so Kraftdosierung so ein bisschen da in den Blick zu nehmen. Und das geht dann mit solchen Übungen, wenn sie ein bisschen älter sind, auch nochmal ganz wunderbar.
Und auch im zweiten Lebensjahr geht es schön, die Kinder über meine eigene Aufmerksamkeit so ein bisschen zu regulieren. Das, im Prinzip ist das auch wieder Koregulation. Das heißt, wenn ich sehe, mein Kind ist so viel unterwegs, dann versuche ich mal, meinem Kind zu zeigen, dass ich mich gerade mit einer ganz kleinen Kleinigkeit eine längere Zeit beschäftige. Das heißt, ich nehme mir zum Beispiel irgendwas, was rumliegt, ein Kuscheltier zum Beispiel, und gucke mir ganz lange, wenn die den ersten Geburtstag hatten, ein Detail vom Kuscheltier an. Guck mir vielleicht das Ohr an und oh, guck mal, ist ganz weich. Und oh, guck mal, das andere Ohr. Und das kann man auch anfassen. Das heißt, ich probiere, das hat jetzt nichts damit zu tun, das Kind anzufassen oder eine Körperwahrnehmung dem Kind zu geben. Aber ich probiere so eine Hilfe zur Konzentration und Detailwahrnehmung. Das heißt, ich probiere den Kindern zu zeigen, konzentrier dich mal und schau mal, ob das vielleicht dazu führt, dass du einen Moment mal sitzen bleibst, statt ständig rumzulaufen und zu gucken, wie das so ist. So, das frage ich das Kind dann nicht, und wie fühlst du dich jetzt? Sondern das präsentiere ich dem Kind und versuche, das in meinen Alltag so in Spielaktionen einzubauen, dass ich versuche, eine Koregulation über das, was ich selber tue, dem Kind zur Verfügung zu stellen.
Und wie würdest du es angehen, wenn du ein Kind hast, was sehr ruhig ist? Also jetzt haben wir ja ein paar Ideen gehabt für Kinder, die ein sehr hohes Aktivitätsniveau haben. Wie wäre es beim genauen Gegenteil?
Ja, habe ich ganz selten mit zu tun, tatsächlich. Also die Kinder, die so gucken, ne? Die irgendwie so beobachten oder möglicherweise auch gar nicht gucken. Auch da ist so die Abgrenzung, glaube ich, zu so einer Neurodivergenz irgendwie auch gar nicht so einfach. Aber das, was ich so im ersten Lebensjahr sehe, wenn ich den Eindruck habe, mein Kind macht irgendwie nicht so mit. Die anderen spielen alle los und haben Bock und mein Kind liegt da und guckt. Dann würde ich präsentieren, Reize zeigen ohne zu überfordern. Also das ist, glaube ich, eine ziemlich große Herausforderung. Was machst du dann mit diesen Kindern oder was schlägst du dann im ersten Lebensjahr vor?
Also ich habe das tatsächlich, erlebe ich das auch selten, also eher in die Richtung ein hohes Aktivitätsniveau. Ich weiß, ich hatte einmal ein Kind in einem Kurs. Und da war das wirklich besonders auffällig, so dass es irgendwann auch einfach der Mutter Sorgen gemacht hat und dass wir da schon auch sehr viel drüber gesprochen haben, dass andere Kinder dann im Vierfüßlerstand waren, ne, im Vierfüßler waren und kurz davor waren loszukrabbeln und das Kind lag immer noch auf dem Rücken und hat sich vielleicht mal auf den Bauch gedreht, aber es war schon sehr auffällig und da ist dann mein Ratschlag wirklich, wenn es so eindeutig ist, auch zu sagen, lasst es auf jeden Fall einmal körperlich abklären, damit ihr nichts verpasst. So. Und bei dem Kind war alles fein, alles war gut. Und dann haben wir einfach ganz viel darüber geredet, wirklich zu sagen, dann gib deinem Kind Zeit und dann wird das kommen. Und es war auch so. Es hat gedauert. Die Mutter war dann mit ihrem Kind auch nochmal sozusagen, nicht nur bis zum ersten Jahr im Kurs, sondern ist dann noch in einen anderen mit reingerutscht. Die war insgesamt dann, glaube ich, fast 2 Jahre bei mir und mittlerweile ist dieses Kind 3,5 Jahre alt und das hüpft und springt und ist ganz fröhlich. Also da war tatsächlich eher der Fokus darauf, die Eltern zu begleiten, finde ich dann einfach und zu sagen, okay, es ist nichts Körperliches, es wird kommen, biete deinem Kind immer wieder Anregungen an, mach vielleicht auch Sachen vor, krabbel mal, kuller dich selber mal durch die Gegend oder wenn es Geschwisterkinder gibt, ne, lass die das mal machen, biete es immer wieder an, aber sei auch beruhigt, weil es wird diese Entwicklung kommen.
Das stimmt und da auch nochmal, auch wenn wenn du eben zu Recht gesagt hast, na ja, das ist ja hier echt keine Anleitung zu einer Selbstdiagnostik, aber oder zu einer Diagnosestellung zum eigenen Kind, da auch noch mal echt zu wissen, guck mal, was ist denn aber eigentlich mit diesen anderen Dimensionen? Wo findest du dein Kind denn da?
Und da kann ich dir zum Beispiel sagen, bei dem Beispiel, da war Grobmotorik wirklich einfach ganz lange gar kein Thema, aber feinmotorisch, dieses Kind konnte aus einer Bürste ein einzelnes Haar rausziehen, bevor die anderen überhaupt angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen. Ne? Also, und da war sprachlich ganz viel auch beispielsweise, war super aufmerksam, total ausdauernd. Also da sind dann andere Sachen, die einfach ganz stark der Fokus waren und auch der Entwicklungsfokus dieses Kindes. Ne? Also das fand ich wirklich auch richtig spannend.
Genau. Und deswegen überzeugt mich nochmal einmal mehr, besonders bei Ausprägungen in bestimmten Bereichen, wo wir sehen, boah, das ist aber echt ziemlich deutlich, dann zu gucken, okay, wie ist das denn mit den anderen? Ist das da vielleicht weniger auffallend? Ist die Entwicklung da vielleicht wirklich anderen Gleichaltrigen entsprechend? So, und darum mag ich das so.
Ja, voll. Und ich finde eben, das ist ja auch, was man da einfach auch so schön sehen kann, ist, finde ich, einfach auch nochmal, dass es wirklich ja darum geht, euch einfach was an die Hand zu geben, zu gucken, wie kann ich mein Kind dann eigentlich gut begleiten. Ne? Also, wenn ich ein Kind habe, was ganz sensibel ist, dann begleite ich das vielleicht anders und dann leite ich auch Übergänge anders ein, als wenn ich ein Kind habe, was eigentlich alles mitmacht. Und es egal ist, wo es einschläft, wo es aufwacht, ob da 20 Leute im Raum sind oder nicht, oder ob mein Kind das überfordert. Also ich finde, das sind ja alles so Sachen, die einfach uns Eltern nochmal helfen zu sehen, klar, mein Kind bringt das und das mit und das sehe ich bei meinem Kind, das ist einfach die Anlage, die ist da. Aber dann eben wirklich zu gucken und was mache ich jetzt daraus und was ist jetzt sozusagen mein Auftrag als Elternteil, wie kann ich dich da bedürfnisorientiert und bindungssicher begleiten.
Und auch vielleicht völlig unabhängig von dem, was kann ich meinem Kind, was kann ich für Fördermöglichkeiten anbieten, auch nochmal der Blick auf mich selber. Wir selber als Eltern haben ja auch bestimmte Temperamentsausprägungen. Also nimm's mal an, zum Beispiel dein Kind oder bleiben wir einfach bei dem. Das heißt, wir beobachten ein hohes Aktivitätsniveau bei Kindern. So, das ist ja unser Beispiel jetzt. dann ist es auch mal eine gute Idee zu gucken, was bin ich denn für jemand? Also habe ich auch gerne viel Aktion um mich rum? Bin ich gerne aktiv? Habe ich gerne Ablenkung? Langweilt es mich ganz stark, wenn ich mal 2, 3 Tage, weil das Wetter schlecht ist oder weil es gerade nichts gibt, was wir so an Aktivitäten machen können, wenn ich mal 2 Tage so Business as usual habe mit meiner Familie? Das heißt, worauf, auf welche Umwelt trifft mein Kind? Die Umwelt bin in dem Fall ich und meine Alltagsgestaltung. Also wirklich gucken, okay, ich sehe bei meinem Kind ein hohes Aktivitätsniveau oder vielleicht ein niedriges. Was ist denn das Umfeld? So, das finde ich auch toll. Wirklich einfach auch da ganz kritikfrei zu gucken, was bin ich für ein Typ? Wir alle sind ja auch irgendwo auf diesen Ausprägungen zu finden, nicht?
Und ich finde in dem Zusammenhang auch einfach, dass es so eine Gleichzeitigkeit von Gefühlen auch dazu geben darf. Also wenn ich vielleicht total ruhig bin und es mag, wenn es entspannt ist, bloß nicht zu viel Aufregung, nicht viele Termine und ich habe ein Kind, was aber gefühlt, also für mich gefühlt, immer irgendeinen Input braucht, immer in Aktion ist, immer irgendwas machen will, das kann ich ja auf der einen Seite total toll finden und das kann ich wertschätzen und da kann ich sehen, was das für ein Geschenk ist und was es für tolle Aspekte hat. Und ich kann zeitgleich aber auch finden, dass das einfach echt anstrengend ist, weil es meinem Typ einfach überhaupt oder meinem Temperament einfach überhaupt nicht entspricht. Und da erstmal zu gucken, wo treffen wir uns? Also wo finden wir irgendwie so einen gemeinsamen Nenner, ist, glaube ich, dann die Herausforderung. Und auch zu akzeptieren, dass es da eben auch eine Gleichzeitigkeit von Gefühlen ja geben darf.
Ja, bestimmte Konstellationen, Mutter-Kind, Vater-Kind-Konstellationen, sind da echt tatsächlich eine Herausforderung.
Jetzt haben wir ja schon ganz viel über das Aktivitätsniveau gesprochen und da ja sehr ausführlich das auch noch mal ein bisschen beleuchtet. Lass uns noch mal ganz kurz auf einen weiteren Punkt gucken, Nina. Was würdest du sagen, so Sensitivität ist ja auch in vielen Familien immer mal wieder, dass das so hoch ploppt. Was fällt dir dazu ein?
Ja, die sensiblen Babys und die sensiblen Kleinkinder. Erstmal, wenn ich so drauf gucke, wenn ich mir mal das als hohe Ausprägung anschaue, dann sind das die Kinder, die in Gruppen erstmal sofort mitweinen, wenn irgendein anderes Kind weint. So, die irgendein Kind weint, zack, weinen die auch, weil die ganz, ganz, ganz schreckhaft sind. Die haben eine ganz, ganz, ganz niedrige Reizschwelle. Also alle Sinne sind irgendwie echt immer online, sind so ganz fein getuned, die kriegen irgendwie viel mit. Und es überfordert sie schnell. So, das ist das, was wir in so einer hohen Ausprägung sehen bei Sensitivität. Im zweiten Lebensjahr ist das eigentlich genauso. Das sind Kinder, wo man dann auch schnell mal von ängstlichen Kindern spricht, wobei ich das gar nicht wirklich als Angst, ich glaube, das ist hat gar nichts mit Angst zu tun, so in der frühen Kindheit, aber das sagen Eltern dann schnell, oh, mein Kind ist ganz, ganz ängstlich, mein Kind traut sich das nicht, wenn es dann irgendwie um das Krabbeln durch einen Kriechtunnel zum Beispiel geht. Oder traut sich das Kind mal, wenn die schon auf ihren Füßen stehen, so eine Pickler-Dreieck mal hoch zu krabbeln oder irgendwas Neues ausprobieren, braucht in der Regel ganz, ganz lange bei Kindern, die eine hohe Ausprägung an Sensitivität haben. Und das Niedrige, also wenn wir sehen, dass die Kinder so nichts erreicht, das heißt, wenn die das mache ich mal, ja, da gehe ich ja mal hoch, so, dann ist das was, wo wir auch genauer hinschauen, wenn Kinder so ohne zu prüfen irgendwas ausprobieren, einfach mal machen, die verunfallen dann manchmal auch und krachen da runter. Also Sensitivität ist was Eltern auch eigentlich relativ schnell und intuitiv so über ihr Kind sagen können, wenn man die so fragt, was glaubst du, ist dein Kind eigentlich sehr sensibel oder eher nicht? So, fällt dir noch was dazu ein?
Ich würde es auch so beschreiben. Ich finde, was ich so häufig wahrnehme, wenn ein Kind da ist, was sehr, also eine hoch ausgeprägte Sensitivität hat, was vielleicht sich im ersten Schritt nicht traut, dann sind wir ja oft dabei zu versuchen, unser Kind zu animieren, das doch zu machen. Und das ist was ich bei Kindern da häufig erlebe. Je mehr ich versuche, das Kind zu animieren, sich zu trauen, sozusagen über diese innere Blockade, die noch da ist, also jetzt vielleicht gar nicht unbedingt Angst, sondern vielleicht einfach auch nur eine Unsicherheit, dass die dadurch eigentlich noch höher wird. Also dass es da häufig Eltern gut beraten sind, wenn sie jetzt nicht alles von ihrem Kind fernhalten, aber wenn wir jetzt bei dem Pickler-Dreieck bleiben als Beispiel, dann ist es vielleicht total in Ordnung, dass das Kind in der ersten Kursstunde oder am ersten Tag, wo das Pickler-Dreieck da ist, das einfach erstmal anguckt und vielleicht beim zweiten, dritten, vierten Mal anfängt, sich da langsam dran hochzuziehen und dann steht es da erstmal, sondern dass wir auch dem Kind zugestehen, diese Erfahrung in einem langsamen Tempo zu machen mit uns als sicherer Hafen, den sie dann ja häufig brauchen. Irgendwann nicht mehr, wenn sie gemerkt haben, sie können das und das ist so routinierter, dann pesen die ja schon auch mal alleine los. Aber das finde ich immer noch mal wichtig. Also dann die Kinder auch da abzuholen, dass sie in ihrem eigenen Tempo diese Erfahrung machen dürfen. Und nur weil die Kinder im Freundeskreis oder im Babykurs das alles schon gemacht haben, so hey, es ist auch in Ordnung, ne? Dann weiß euer Kind aber, dass ich das wirklich kann, es traut sich das zu. Und das ist ja auch die Erfahrung, die es machen soll, dass ich eine gute Einschätzung für meinen Körper kriege. Und deswegen finde ich das immer richtig wichtig zu sagen an dem Punkt, sie dürfen in diese Situation kommen und wir dürfen sie da auch begleiten, aber Druck bewirkt da oft eher das Gegenteil.
Ja, das, was wir ja sowieso immer und in jeder Folge wieder euch nahe bringen möchten, ist ja das, was bedürfnisorientiertes Elternsein genannt wird. Das heißt, ich gucke mir genau an, was ist das Bedürfnis meines Kindes? Und das würdige ich. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist ein ganz nicht hoch genug einzuschätzender Schlüssel zu einer guten Bindung zum Kind und auch zu einer guten und gesunden Entwicklung.
Ja. So.
Was will mein Kind und nicht, was finde ich jetzt gerade mal wichtig? Das kann ein zweiter Schritt sein, wo ist eigentlich mein Ziel? Aber der erste Schritt, wirklich echt, was ist das Bedürfnis? Was sehe ich und welches Bedürfnis steckt dahinter?
Ja.
Ja, guck mal. Genau, also das, was wir euch mit dieser Folge gerne vermitteln wollten, ist, dass es wirklich ganz, ganz starke Charakterwesensmerkmale eures Kindes gibt, die jedes Kind mitbringt, die wir durch unser Elternsein, durch Tun oder Lassen bestimmter Dinge beeinflussen können, aber aus meiner Erfahrung und vielleicht auch deine auch, kannst du ja gleich vielleicht auch noch mal was zu sagen. Wir können Kinder nicht um 180 Grad drehen. Das heißt, diese Temperamente, die sie mitbringen, bringen sie einfach mit. Eltern haben Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Das sollten wir auch tun. Das ist die Chance, die wir haben. 100%ig verändern können wir das nicht.
Das sehe ich genauso. und ich finde auch immer noch mal, gerade wenn wir irgendwo besonders starke Ausprägung haben, die vielleicht nicht nur uns auffallen, sondern auch im Bekanntenkreis auffallen, sind sie nicht immer nur negativ. Also bestimmte Wesensmerkmale gelten schnell als anstrengend oder werden nicht so positiv bewertet vielleicht vom Außen. Und das finde ich auch noch mal, bewahrt euch da einen positiven Blick auf das, was euer Kind toll und einzigartig macht. Und finde ich gerade dann, da wollte ich noch mal zwei Sätze zu sagen, wir als Eltern haben natürlich, gerade in der ersten Zeit, sind wir die Hauptbezugspersonen und wir haben das in der Hand und den großen Einfluss darauf, wie wir vielleicht Dinge wie Regulation anbahnen mit unseren Kindern, wie wir sie da unterstützen, wie wir sie da anleiten, was wir vorleben, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen. Und dann kommt aber irgendwann Krippe dazu und im späteren Verlauf auch Kita. Und ich finde, auch Aufgabe von Krippe und Kita ist es, Kinder in ihrem Wesen, so wie sie sind, das, was sie mitbringen, auch liebevoll und bindungssichernd zu begleiten. Und ich weiß, dass das eben manchmal schwerfällt, auch aufgrund vom Personalmangel, den wir haben, von vielen Krankheitsfällen, der in vielen Einrichtungen ist. Ich kenne ganz viele tolle Erzieherinnen, die sich alle Mühe geben und Energie da reinstecken, jedes Kind individuell zu sehen. Und ich kenne aber auch die Beispiele, wo das eben nicht gut funktioniert. Und da einfach nochmal mein Appell an euch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid in einer Einrichtung, wo das schwierig ist, sucht das Gespräch. Also wirklich sucht das Gespräch, formuliert nochmal eure Wünsche, sagt, was euch wichtig ist, vielleicht auch in der Begleitung eures Kindes. Weil am Ende sitzen alle in einem Boot und wollen ja auch, dass das Kind sich gut entwickeln kann. Aber das finde ich einfach nochmal wichtig, weil es ist auch Aufgabe von Krippe, von Kita, von außerfamiliärer Betreuung, eure Kinder da eben auch gut zu begleiten und bindungssichernd zu begleiten. Weil sie sind einen großen Teil des Tages dort.
Ja, genau. All das, all die Aufgaben, die wir Eltern uns selbst geben und die wir vielleicht so im Laufe unserer Entwicklung als Eltern noch mit dazu nehmen, als Aufgabe haben andere Einrichtungen auch. Das ist das, was wir dann zusammenfassend als das Umfeld der Kinder bezeichnen. Und das sind nicht nur wir Eltern. So, Riesenfeld. Ja, ein Riesenfeld. Dann hoffen wir ganz doll, dass wir euch mit dieser Folge eine kleine Möglichkeit gegeben haben, eure Kinder mal ein bisschen differenzierter anzuschauen. Das heißt, mit dieser Kategorisierung, die wir, wie gesagt, auf unserem Instagram-Post lieblings.eltern heißen wir dort, da könnt ihr euch diese Kategorisierung in Form von einer Tabelle, die stellen wir da rein, runterladen und wir hoffen, dass ihr damit einen feineren, noch differenzierteren Blick auf eure Kinder haben könnt und vielleicht den ein oder anderen Aha-Effekt erzielt, indem ihr eure Kinder selber mal ein bisschen beurteilt. So. Das war unsere Idee für die Folge heute. Keine einzige unserer Podcast-Folgen endet ohne ein kluges Zitat kluger Leute. Und welches haben wir uns heute ausgedacht, Sarah?
Heute haben wir ein Zitat von Remo Lago. Und zwar sagt dieser weise Mensch: Das ist wiederum eine der großen pädagogischen Herausforderungen, das Kind richtig zu lesen, um herauszufinden, wo es steht und welche Erfahrungen es machen will.
Wunderbar.
Und damit verabschieden wir uns für diese Folge, freuen uns, wenn ihr uns nächstes Mal wieder zuhört, über alle Interaktionen. Und ansonsten habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und bleibt gesund.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.